Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das sind die Themen. Bahn freier. Der italienische Senat verabschiedet Wirtschaftsreformen. Damit steht Berlusconis Nachfolge nur noch wenig im Weg. Ups, die Ratingagentur Standard & Poor's stuft irrtümlich Frankreich herab. Ein Irrtum, der gar nicht so falsch ist. Und? Willkommen im Paradies, habe er jeweils zu den Kapitänen gesagt, erzählt der Reeder in Benin. Doch das war, bevor die Piraten auftauchten. Und GPS nötig. Mit den alten Landkarten findet man sich in der deutschen Parteienlandschaft nämlich nicht mehr zurecht. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und mit den Nachrichten Susanne Schmucke.
Der italienische Senat hat das Reform- und Sparpaket gebilligt. Es ist der erste entscheidende Schritt zur Beendigung der Regierungskrise. Die Senatoren der meisten Oppositionsparteien haben die Abstimmung allerdings boykottiert. Ministerpräsident Silvio Berlusconi hatte am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt, sobald das Gesetzespaket von beiden Kammern angenommen sei. Die Abstimmung im Abgeordnetenhaus wird für morgen Samstag erwartet. Die Märkte haben bereits reagiert. Die Zinsen, die Italien für neue Kredite zahlen muss, sanken deutlich unter 7%. Auch in Portugal hat das Parlament in erster Lesung das umstrittene Sparbudget für 2012 gebilligt. Die Vorlage kam mit den Stimmen aller Abgeordneten der liberal-konservativen Mehrheitsregierung durch. Die größte Oppositionspartei, die Sozialistische Partei, kritisierte die Sparmaßnahmen als überzogen und enthielt sich geschlossen der Stimme. Sie hatte Portugal noch bis Juni regiert. In Griechenland haben sich die großen Parteien nach langen Verhandlungen auf die Zusammensetzung der neuen Regierung unter Lukas Papademos geeinigt. Die meisten Minister der sozialistischen Regierung bleiben im Amt, auch Finanzminister Venizelos. Die konservative Partei übernimmt das Außen- und das Verteidigungsministerium. Die kleine rechtsnationale Laos-Partei stellt neu den Verkehrsminister. Die Laos-Partei ist erstmals seit dem Ende der Militärdiktatur 1974 an der Regierung beteiligt. Die Schweizer Bundespräsidentin hat von Kosovo eine Auszeichnung erhalten, als Dank für ihr Engagement. Micheline Calmiret habe die Unabhängigkeit Kosovos unterstützt und die internationale Anerkennung des Landes. Das sagte der kosovarische Außenminister bei der Verleihung in Bern. Eigentlich hätte der sogenannte Prix Diaspora schon vor einem Jahr an Calmiret gehen sollen. Sie verzichtete damals auf die Entgegennahme wegen Vorwürfen, dass Kosovos Führung in Organhandel verwickelt gewesen sei. Das Bundespersonal soll kommendes Jahr 1,2% mehr Lohn erhalten. Die Gewerkschaften der Bundesangestellten haben sich mit Finanzministerin Wittmer Schlumpf auf diese Lohnerhöhung geeinigt. Ein Drittel davon wird als Teuerungszulage ausgerichtet, der Rest entspricht einer Reallohnerhöhung. Das Verhandlungsergebnis muss nun noch vom Gesamtbundesrat bestätigt werden. Vorbehalten bleibt zudem die Zustimmung der eidgenössischen Räte zum Bundesbudget 2012. Die größte Pensionskasse der Schweiz, die Zürcher BVK, muss saniert werden. Die Finanzdirektorin des Kantons, Ursula Gut, hat Vorschläge dazu präsentiert. So soll der Kanton Zürich eine einmalige Zahlung leisten von 2 Milliarden Franken. Arbeitgeber und Angestellte zahlen höhere Beiträge, bis der Deckungsgrad der BVK wieder 90% beträgt. Drittens senkt die BVK die Umwandlungssätze, damit würden die Renten niedriger ausfallen. Nun muss der Zürcher Kantonsrat dazu Stellung nehmen. Der Grossverteiler Coop ruft in der Ostschweiz 2 Sorten Brot zurück. Die Brote könnten Metallspäne enthalten und beim Verzehr zu inneren Verletzungen führen, teilte Coop mit. Betroffen seien Ruchbrote a 1 Kilogramm und Bio-Kerne-Baguette a 280 Gramm. Verkauft wurden die Brote in mehr als 80 Coop-Läden in den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Zürich und in Baden-Appenzell. Im Kanton Jura ist ein weiteres Teilstück der Autobahn Transjuran dem Verkehr übergeben worden. Der 4,5 Kilometer lange Abschnitt verbindet Boncourt mit Bure an der Grenze zu Frankreich. Er kostete 365 Millionen Franken. Nach der Falschmeldung der Ratingagentur Standard & Poor's zur Kreditwürdigkeit Frankreichs spricht der zuständige EU-Kommissar von einem sehr ernsten Zwischenfall. Die EU werde den Vorfall untersuchen und allenfalls Konsequenzen ziehen, sagte Kommissar Michel Barnier. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der SMI steht schloss bei 5.649 Punkten. Plus 1,5%. Der Dow Jones steht bei 12.160 Punkten, plus 2,2%. Der Euro wird zu einem Franken 23,53 gehandelt, der Dollar zu 89,68 Rappen. Das Wetter, die Aussichten fürs Wochenende. Über dem Flachland liegt Hochnebel, oberhalb von 1000 Metern ist es sonnig, bei 10 bis 14 Grad. Auch im Süden wird es zunehmend sonnig und 13 Grad warm. Am Sonntag geht es im gleichen Stil weiter, Hochnebel im Flachland bei 7 Grad, viel Sonne ab 1000 Metern und Temperaturen bis 14 Grad.
Und plötzlich geht's rapido, was das Ja des italienischen Senats zu den Wirtschaftsreformen politisch bedeutet. Die wohl wahre Falschmeldung, Frankreich und sein wackeliges AAA. Unabhängige AKW-Überwacher braucht die Schweiz, nur wo finden? Held oder Verbrecher oder beides, der Prozess gegen einen ehemaligen Freiheitskämpfer in Kosovo. Dann Ölpiraten, wie sie vor der westafrikanischen Küste Tanker kapern. Politpiraten, wie sie in Berlin etablierte Parteistrategin in Erklärungsnot bringen.
Eine interessante Entwicklung, eine neue Entwicklung, die wir im Moment beobachten.
Und Syrien, wo die Gewalt immer schlimmere Dimensionen annimmt. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Italiens Senat hat also den Wirtschaftsreformen zugestimmt, die die EU und der IWF gefordert haben. Demnach soll Staatseigentum verkauft und Bürokratie abgebaut werden. Ich habe Italien-Korrespondent Massimo Agostinis gefragt, wie entscheidend dieser Schritt politisch ist auf Italiens Weg aus der Schuldenkrise.
Der ist sehr wichtig, weil mit dem heutigen Senatsbeschluss ist der Weg offen, damit morgen dann auch die Kammer Ja sagt. Wenn die Kammer Ja gesagt hat, so hat Silvio Berlusconi versprochen, würde er zurücktreten. Und das ist eigentlich das, was die Finanzmärkte verlangen, dass Silvio Berlusconi einen Schritt zurück macht. Und indirekt verlangen sie auch eine Übergangsregierung, welche die großen Probleme Italiens angeht.
Und wie sieht es aus? Wird das Reformpaket morgen im Abgeordnetenhaus durchkommen?
Es wird durchkommen, die Linke, die wird sich zwar der Stimme enthalten, aber sie wird keine Steine in den Weg legen. Sie hat ja das Ganze eigentlich beflügelt. Sie war diejenige, die gesagt hat, jetzt machen wir schnell vorwärts. Wir sind einfach nicht dafür. Wir enthalten uns der Stimme, weil da gibt es Dinge, die darin sind. Liberalisierung, Privatisierung, da können wir nicht dafür einstehen. Aber wir möchten trotzdem, dass das ganze Paket durchkommt. Und so wird es morgen auch sein. Die Linke enthält sich. Und Silvio Berlusconi müsste sich eigentlich morgen Abend zurückziehen.
EU und IWF wollen ja noch ein zweites Reformpaket, das ist noch nicht beschlossen. Ist das heikler?
Das ist noch heikler, weil es verlangt, dass das Rentenalter noch schneller erhöht wird. Es möchte, dass der Arbeitsschutz noch schneller und noch weitergehend abgebaut wird. Das sind wie zwei heilige Kühe, die die Europäische Union und IWF hier angehen. Es gibt dann aber auch noch Punkte, welche insofern fragwürdig sind, weil sie in Resteuropa zum Teil auch nicht verwirklicht sind, wie zum Beispiel, dass ein Advokat oder ein Notar einfach sein Büro aufmachen kann, ohne groß Prüfungen abzulegen. Das gibt es in Frankreich nicht, das gibt es in Deutschland nicht, das gibt es in Spanien nicht, von Italien verlangt man das jetzt. Oder aber, und da wird es demokratiepolitisch schon fast fragwürdig, die Europäische Union fragt auch, ob man nicht das Wassersystem privatisieren kann. Dabei hat doch Italien erst vor ein paar Monaten Nein dazu gesagt.
Heute hatte auch Mario Monti seinen ersten Auftritt als Senator. Er gilt als der große Favorit für den Chefposten in der Übergangsregierung. Heißt das, der ist quasi schon gewählt?
Bis gestern hätte ich gesagt, ja. In der Nacht hat Silvio Berlusconi dann plötzlich einen neuen Namen ins Spiel gebracht, Lamberto Dini, der war auch schon Minister früher. Ich glaube nicht, dass Dini eine Chance hat, er ist schon 80-jährig. Aber Silvio Berlusconi hat dann auch noch verlangt, dass Minister, die jetzt im Amt sind, auch in die Übergangsregierung rübergezügelt werden, unter anderem der Justizminister. Das alles zeigt, dass Silvio Berlusconi hier im Hintergrund noch am Zündeln ist. Ganz offenbar will er sich nicht einfach zurückziehen, sondern noch ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen. Und wer weiß, vielleicht zaubert er in dieser Nacht nochmals einen neuen Namen aus dem Hut. Aber im Moment ist Mario Monti ganz klar der Kronfavorit, der vor allem auch von Berlusconis Partei, aber auch von der Opposition getragen wird.
Und wie wird dieser Kronfavorit, Ex-EU-Kommissar Mario Monti, in Italien beurteilt?
Man kennt ihn eigentlich nicht. Das Volk hat keine Ahnung, wer das ist. In Wirtschaftskreisen, da löst er fast Begeisterung aus, weil er war ja EU-Wettbewerbskommissar und man erhofft sich von ihm, dass er eben in Sachen Wettbewerb in Italien etwas bringt. Beim Volk ist man eher zurückhaltend, aber ich habe schon gehört, dass Leute sagen, naja, ich kenne den zwar nicht, aber immerhin, es ist nicht einer, der schon jetzt in X-Verfahren verwickelt ist. Und das ist für Italien mit dieser jetzigen Politikerkaste doch schon einmal ein Schritt nach vorne.
Die Übergangsregierung, die jetzt dann kommt, die wird ja nicht von einem gewählten Politiker geleitet. Kann denn die ohne sozusagen Wählermandat überhaupt etwas bewirken?
Ja, ich denke, die hat sogar große Chancen. 1992, 1993 war Italien auch in der Krise. Da wurde auch eine Übergangsregierung eingesetzt unter Giuliano Amato. Der hat dann Sachen deblockiert, welche zuvor undenkbar waren, dass das Parlament durchbringen würde. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es waren vor allem Techniker, Technokraten und Fachleute, welche die Problematiken angeguckt haben und nicht nur unter dem politischen Aspekt. Und die waren in der Lage, Lösungen vorzuschlagen, die dann für sämtliche Parteien tragbar waren. Von dem her gesehen würde ich sagen, eine Übergangsregierung ist im Moment sogar das Beste für Italien, weil die Finanzmärkte sonst wieder über Italien herfallen. Voraussetzung ist allerdings, dass Silvio Berlusconi diese Übergangsregierung auch mitträgt und nicht quasi von hinten dieser Regierung immer wieder in den Rücken fällt.
Da sind Sie skeptisch.
Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, weil diese Attacken in dieser Nacht und von heute Morgen, die hat man sich so nicht erwartet und man bewertet das eher als schlechtes Zeichen.
Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat in Frankreich mit einem peinlichen Patzer für Aufregung gesorgt. Mitten in der Euro-Schuldenkrise hat sie die Kreditwürdigkeit Frankreichs herabgestuft, eine entsprechende Mitteilung verschickt und diese nach kurzer Zeit wieder zurückgezogen. Grund für den Irrtum sei ein technischer Defekt gewesen, heißt es. Doch die Panne schürt Ängste vor einer französischen Kreditkrise. Aus Paris, Rudi Mäder.
Die französische Regierung ist empört und droht mit Konsequenzen. Der Generalsekretär der Regierungspartei UMP, Jean-François Copé, nennt die Arbeit der Ratingagenturen traurig und desolat. Doch das Fass zum Überlaufen brachte in Frankreich der bekannte Wirtschaftswissenschaftler Jacques Attali. Attali war langjähriger Berater von Präsident Mitterrand, ist angesehener Autor und Kolumnist und hat im Auftrag von Präsident Sarkozy eine Expertenkommission zur Ankurbelung der Wirtschaft geleitet. Er schockierte durch seinen Kommentar, eigentlich habe Standard & Poor's recht, Frankreich habe de facto das AAA bereits verloren. Attali gegenüber dem Sender France Info.
La situation de la France est catastrophique. La France depuis 10 ans, depuis 11 ans, 12 ans aggrave sa dette à une vitesse accélérée.
Die Situation Frankreichs ist katastrophal. Seit 10 Jahren nimmt die Verschuldung zu. Die Frage ist nicht, wie wir verhindern, das AAA zu verlieren, sondern wie wir das Vertrauen der Märkte zurückerobern. Wir nehmen heute Geld zu Bedingungen auf, wie wenn wir nur die Note AA hätten.
Aujourd'hui, nous empruntons comme si nous n'étions pas AAA, mais seulement AA.
Der Risikoaufschlag für französische Staatsanleihen gegenüber entsprechenden deutschen Papieren beträgt in der Tat inzwischen 1,6 Prozentpunkte. Das AAA sei de facto weg, so argumentiert Attali. Die französische Budgetministerin Valérie Pécresse ist über diese pessimistischen Äußerungen empört. Frankreich unternehme alles, um die Finanzen wieder ins Lot zu bringen. Valérie Pécresse gegenüber dem Fernsehsender France 2.
Je crois que des propos de ce type sont totalement irresponsables. Dire le AAA est déjà perdu, se réjouir déjà du pire, c'est irresponsable. Et c'est faux.
Solche Äußerungen seien total verantwortungslos. Diese Freude am schlimmsten sei demoralisierend für die Franzosen, von denen man weitere Opfer verlange. Doch das Anfang Woche von Premierminister Fillon vorgestellte Sparprogramm scheint bereits überholt. Während die französische Regierung von einem Wachstum von 1% im nächsten Jahr ausgeht, rechnet die Europäische Kommission nur mit einem Wachstum von 0,6% für Frankreich. Das heißt, der Sparplan reicht wohl nicht aus, um die anvisierten Ziele zu erreichen. Kommt dazu, die Ratingagentur Moody's hat La Grande Nation schon vor Wochen auf die Beobachtungsliste gesetzt. Und technische Panne hin oder her, irgendjemand hat bei Standard & Poor's die irrtümlich versandte Mitteilung geschrieben, wohl in der Annahme, er werde sie demnächst verschicken müssen.
Das Eidgenössische Nuklearinspektorat ENSI führte eine relativ ruhige Existenz bis zur Reaktorkatastrophe von Fukushima. Seither ist viel Kritik am ENSI laut geworden, es sei zu lasch bei der Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen für Kernkraftwerke und die dem ENSI übergeordnete Kontrollbehörde sei von der Atomindustrie zu wenig unabhängig. Nun muss der Bundesrat die Mitglieder dieser umstrittenen Behörde neu wählen. Keine leichte Aufgabe, Christian von Burg berichtet.
Peter Hufschmid und Horst-Michael Prasser, Sie sind unter öffentlichem Druck zurückgetreten, weil Sie als Oberaufsicht über das Nuklearinspektorat ENSI nicht mehr glaubwürdig waren. Hufschmid ist als selbstständiger Unternehmer eng verbunden mit der BKW, die das Atomkraftwerk Mühleberg betreibt. Und Prassers Lehrstuhl für Kernenergie an der ETH Zürich ist direkt finanziert von den Betreibern der Schweizer Kernkraftwerke. Diese Verbandelung habe sich negativ ausgewirkt, sagt Geologieprofessor Walter Wildi, der 5 Jahre lang die frühere Aufsichtskommission präsidiert hat.
Das ENSI war dann so weit unabhängig, dass es auch zu diesem Rufschaden kam. Also das ENSI hat sich doch zu stark, sagen wir mal, für die Kernenergie und die entsprechende Wirtschaftsbranche stark gemacht.
Die enge Verbandelung mit der Nuklearbranche soll es nun nicht mehr geben. Der Bundesrat hat die entsprechende Verordnung verschärft. Auch Kritiker der Kernenergie sollen grundsätzlich Einsitz nehmen können, heißt es beim Energiedepartement UVEC. Die entscheidenden Auswahlkriterien gemäß UVEC:
Fachwissen, Branchenkenntnisse sowie persönliche Kompetenzen wie Integrität, Glaubwürdigkeit und kritisches Urteilsvermögen.
Das tönt gut. Ist aber immer schwieriger zu erfüllen, denn neue, unabhängige Experten für Kernenergie werden kaum mehr ausgebildet, sagt Wildi.
Wir kommen jetzt wirklich in einen Engpass mit dem Atomausstieg. Es gibt keine Perspektiven mehr in diesem Bereich. Und wirkliche Expertise aufgrund von eigenen Erfahrungen, einer entsprechenden Ausbildung, ja, das gibt's nun allmählich einfach nicht mehr genügend. Das muss man sich bewusst sein.
Kommt hinzu, dass Kritiker der Atomenergie sich nicht in die entsprechenden Gremien einbinden lassen möchten. Markus Kühni etwa, Ingenieur und einer der sachkundigsten Kritiker des AKW Mühleberg, sagt:
So ein Rat muss gegen außen immer als eine Stimme kommunizieren. Und diese eine Stimme kann dann ein differenziertes Bild gar nicht mehr wiedergeben. Also geht dann die kritische Stimme im Ganzen unter und kann nicht mehr öffentlich wirksam sein.
Zudem stellt sich die Frage, wie stark man im ENSI Kritik und Anregungen aus dem ENSI-Rat überhaupt aufnimmt. Erst Fukushima habe innerhalb des ENSI zu deutlich mehr Offenheit geführt, sagt Anne Eckhardt, die Vizepräsidentin des ENSI-Rates.
Es ist so, dass wir beim ENSI-Rat und seit wir im Amt sind, sehr stark dafür eingesetzt haben, dass das ENSI den Dialog mit der Öffentlichkeit intensiviert und auch mit anderen Fachdisziplinen. Fukushima hat deutlich gemacht, wie dringend dieser Dialog ist.
Seither höre man den Kritikern eher zu als früher. ETH-Professor Horst-Michael Prasser hingegen findet, das ENSI habe schon vor Fukushima gut gearbeitet.
Nach meiner Erfahrung hat das ENSI eine hervorragende Arbeit gemacht. Es ist unter dem Strich eine der strengsten Aufsichtsbehörden der Welt. Meiner Meinung nach, das, was dem ENSI angelastet wird, irgendwelche Mauscheleien oder so, gibt es nicht.
Und obwohl es in der Schweiz kaum mehr Experten gibt, die nicht mit der hiesigen Kernenergiebranche eng verbandelt sind, gibt sich Prasser zuversichtlich, dass der Bundesrat Lösungen findet.
Ich bin der Überzeugung, es werden sich Leute finden, vielleicht muss man die im Ausland suchen und so weiter und so fort. Also ich denke schon, dass das machbar ist.
Der Bundesrat wird die neuen Kontrolleure für den ENSI-Rat in den nächsten Tagen oder Wochen bestimmen. Nur wenn die neuen Mitglieder es schaffen, bei der Überwachung der Kernanlagen wieder genügend Transparenz herzustellen, nur dann dürfte auch das Vertrauen in die Kontrollbehörden wieder wachsen.
Inlandredaktor Christian von Burg. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Hier geht es weiter mit dem Blutvergießen in Syrien, Piraten vor der Westküste Afrikas und deutschen Parteien in einer neuen Landschaft. Zuerst aber Kosovo. In Pristina hat heute ein aufsehenerregender Prozess begonnen. Angeklagt ist Fatmir Limaj, ehemaliger Verkehrsminister und einer der prominentesten Kommandanten der kosovarischen Freischärlerbewegung UÇK. Er und 9 Mitangeklagte sollen während des Kosovo-Kriegs Ende der 90er Jahre 7 Serben und einen Kosovaren ermordet haben. Ich habe Enver Robelli, Südosteuropa-Korrespondent des Tagesanzeigers und der Süddeutschen Zeitung, gefragt, was der Staatsanwalt Limaj denn genau vorwerfe.
Die 10 ehemaligen UÇK-Kämpfer, darunter eben Fatmir Limaj als Regionalkommandant der UÇK, sollen in der Zeit des Kosovo-Krieges in Zentralkosovo in der Ortschaft Klečka 2 Gefangenenlager unterhalten haben. Und in diesen Gefangenenlagern wurden offenbar Serben und sogenannte kosovo-albanische Kollaborateure misshandelt, gefoltert und auch getötet.
Nun hat sich vor kurzem der wichtigste Zeuge in diesem Prozess umgebracht. Ist da überhaupt ein geordnetes Verfahren möglich?
Der Ankläger, das ist ein italienischer Jurist, sagt, das sei kein Problem, weil die Aussage des Mannes ja aufgenommen wurde, protokolliert ist und als gültig erklärt wurde. Natürlich ist es aber sehr problematisch, wenn der Hauptzeuge sozusagen in diesem Prozess fällt und es wirft einen Schatten auf diesen ganzen Prozess. Der Mann war ein geschützter Zeuge, man hat ihn außer Landes gebracht nach Deutschland und man hat damit gerechnet, dass die deutschen Behörden ihn unter Kontrolle haben, aber das ist leider nicht gelungen und er hat sich eben Ende September umgebracht.
War dieser wichtigste Zeuge denn unter Druck? Kann man dazu was sagen?
Es ist allgemein bekannt, dass die Zeugen im Kosovo bedroht werden. Ob es in diesem Fall tatsächlich so war, ist im Moment nicht klar. Also die Ermittlungen laufen immer noch in Deutschland und in Kosovo. Dazu ist es wahrscheinlich noch zu früh, etwas zu sagen.
Der Hauptangeklagte Fatmir Limaj hat ja nach dem Krieg Karriere in der Partei des heutigen Ministerpräsidenten Hashim Thaçi gemacht. Er wurde Verkehrsminister und galt als Vertrauter von Thaçi. Welche Konsequenzen hat denn der Prozess für die kosovarische Regierung?
Also es gibt interessante Entwicklungen, kann man sagen, diese Woche. Fatmir Limaj sagt, er sei zur fraglichen Zeit, also Frühjahr 99, als die Verbrechen in diesem Gefangenenlager geschehen sein sollen, er sei gar nicht vor Ort gewesen. Er sei in Nordalbanien gewesen mit der Vorbereitung einer Offensive von Albanien aus gegen die serbischen Streitkräfte. Und Limaj sagt, andere UÇK-Führer hätten möglicherweise Informationen, was in dieser Region, in Klečka, geschehen sei. Und aus diesem Grund hat der italienische Ankläger diese Woche selbst Ministerpräsident Thaçi einvernommen. Ob Thaçi tatsächlich ins Visier der Justiz gerät, ist fraglich. Er hat immer noch diesen Spitznamen aus dem Krieg, die Schlange, und ihm eilt dieser Ruf voraus, dass er keine Spuren hinterlässt. Man vergisst auch immer wieder, dass er nur politischer Führer der UÇK damals war, also keine militärischen Aufgaben hatte. Ich denke aber, dass diese ganze Entwicklung Thaçi noch mehr unter Druck bringen wird. Er ist auch nach dem Bericht von Dick Marty wegen Organhandels in Nordalbanien und in Kosovo diskreditiert. International wird er fast nicht mehr empfangen. Also auf jeden Fall ist das eine schlechte Entwicklung für Thaçi, aber möglicherweise eine gute für Kosovo.
Bislang wurde im Kosovo ja der Mythos vom ruhmreichen Unabhängigkeitskampf gegen die serbischen Besatzer hochgehalten. Ändert sich dieses Bild jetzt durch diesen Prozess?
Ich denke, je mehr diese Untaten, die Kosovo-Albaner begangen haben, zum Vorschein kommen und sich die Justiz auch mit diesem düsteren Kapitel beschäftigt, ist es wichtig für die Leute auch zu wissen, was damals geschehen ist. Aber in erster Linie sind die Leute froh, dass durch die juristische Behandlung dieser Zeit sehr viele ehemalige UÇK-Leute eigentlich nicht mehr politisch tätig sein werden. So zumindest die Hoffnung der Leute. Diese politischen Führer der UÇK werden eigentlich mehr gehasst, weil sie nach dem Krieg dieses ganze Korruptionssystem aufgebaut haben und weniger wegen ihrer Untaten während des Krieges, was eigentlich eine schlechte Entwicklung für die Gesellschaft ist. Aber ich denke, das ist jetzt zuerst einmal der Anfang für die Vergangenheitsbewältigung in Kosovo.
Informationen und Einschätzungen von Enver Rubelli, Südosteuropa-Korrespondent des Tagesanzeigers und der Süddeutschen Zeitung. Hört man von Piraten vor der Küste Afrikas, so geht es meist um das Horn von Afrika im Osten des Kontinents. Doch in letzter Zeit gibt es auch in Westafrika im Golf von Guinea vermehrt Piratenüberfälle. Allein vor der Küste des kleinen Staates Binne haben Piraten dieses Jahr schon mehr als 20 Schiffe angegriffen. Das alarmiert nun selbst die UNO. Sie hat eine Delegation losgeschickt, um die Lage vor Ort zu analysieren. Unser Mitarbeiter Samuel Burri hat sich in Binne ebenfalls auf die Spuren der Piraten begeben.
Am Hafen von Cotonou zerhacken Frauen Fische auf Holztischen. Gefischt wird mit farbig bemalten Booten. Gleich daneben heben riesige Kräne Container von Frachtschiffen. Die Container türmen sich am Hafen. Er ist für Binna enorm wichtig. Mehr als die Hälfte der staatlichen Einnahmen kommt direkt oder indirekt aus Aktivitäten am Hafen. Er funktioniere gut, sagt Clément Godonou von der Reederei Grimaldi Binna.
Jusqu'à un passé récent, lorsqu'il me demande comment tu vois le port de Cotonou, je dis please captain, you are coming to paradise.
Wenn man ihn nach dem Zustand des Hafens gefragt habe, habe er jeweils geantwortet, Captain, Sie kommen ins Paradies. Doch das Paradies ist in Gefahr. Piraten haben sich breit gemacht. Vor der Küste von Binna gab es in diesem Jahr bereits 20 Angriffe. Die Zahl der nicht gemeldeten Piratenzwischenfälle wird auf nochmals so hoch geschätzt. Die Versicherungen haben die Gewässer als Kriegszone definiert. Das lässt die Prämien steigen. Angegriffen werden Öltanker. Die Piraten entführen sie, pumpen das Öl auf ein anderes Schiff, dann lassen sie die Tanker wieder ziehen. Das gestohlene Öl landet auf dem Schwarzmarkt. Piraten, Kriminalität, Umweltverschmutzung. Wo es Erdöl habe, gebe es immer Lärm, sprich Chaos, sagt Clément Godonou.
Vous savez, hein, que là où il y a du pétrole, il y a toujours du bruit.
On y va, Blanco. Okay. Die Marine von Binna macht eine Patrouille. Sie besitzt 4 Boote, davon sind nur 2 seetauglich, geschenkt von den USA im letzten Jahr. Auf dem Boot haben 4 Mann Besatzung Platz. Die Nussschale wird von den Wellen hin und her geworfen. Die Marine ist schlecht ausgerüstet. Es fehlen die Mittel, sagt der Oberkommandierende Maxim Ahoyo. Vor allem, wenn die Tanker weit vor der Küste angegriffen werden.
Wir haben keinen Moyen, um zu dieser Distanz zu gehen.
Sogar wenn wir hingehen würden, die Piraten hätten doch 3 bis 4 Stunden Zeit, um ungestört zu agieren. Es stimmt, wir haben auch schon Notrufe erhalten und konnten nicht eingreifen. Die Piraten hingegen sind gut ausgerüstet. Oft greifen sie mit Schnellbooten an, manchmal auch von einem Basisschiff aus. Und sie müssen ein Tankschiff haben, das die Ladung des entführten Tankers übernimmt. Mit größter Wahrscheinlichkeit sind die Piraten Nigerianer. Das bestätigt auch der Marinechef.
Jusqu'à présent, tous les rapports qui nous ont été faits par les commandants du navire, c'est que chaque fois qu'ils sont attaqués, les gens parlent l'anglais.
Alle Kapitäne würden von englisch sprechenden Piraten berichten. Unter anderem deshalb wurde eine Zusammenarbeit mit Nigeria vereinbart. Die nigerianische Küstenwache unterstützt die Marine Binnas. Und die Marine hat vor dem Hafen Cotonou eine sichere Zone definiert.
Nous avons une stratégie qui consiste à délimiter une zone et nous invitons tous les navires, quelles que soient leurs opérations en mer, de rentrer dans cette zone-là.
Wir fordern alle Schiffe auf, in dieser Zone zu warten. Dort garantieren wir für die Sicherheit. Die Reeder reagieren ebenfalls. Zum Beispiel, indem die Schiffe nicht mehr ankern vor der Küste. Das macht auch die Reederei Grimaldi, obwohl sie keine Tanker besitzt. Die Schiffe fahren herum. So wird es schwieriger, sie anzugreifen. Und dann gäbe es noch andere Maßnahmen. Doch die will der Grimaldi-Mann nicht verraten. Denn schließlich könnten auch die Piraten zuhören.
Ceux-là qui sont impliqués dans ces actes vilains, ils écoutent aussi.
Die Nussschale der Marine von Binna ist zurück im Hafen. 3 weitere Schiffe sind bestellt. Sie sollen im nächsten Jahr eintreffen. Entscheidend wäre, dass die Länder am Golf von Guinea gemeinsam die Piraterie bekämpfen würden. Doch viele Staaten der Region sind politisch labil. und die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS bringt wenig gemeinsame Entscheide zustande. So können die Piraten einfach in Länder ausweichen, wo die Schiffe weniger geschützt sind. Oder sie attackieren auf hoher See, wie bei der Tankerentführung vor 2 Wochen. Dort kommt auch eine gut gerüstete Küstenwache nicht hin.
Samuel Bourré war für uns in Benin unterwegs. Das syrische Regime werde die Gewalt gegen Zivilisten einstellen, mit der Opposition Verhandlungen aufnehmen und Oppositionelle freilassen. Diesem Plan der Arabischen Liga stimmte Syriens Präsident Bashar al-Assad letzte Woche zu. Doch stattdessen geht das Blutvergießen weiter. Ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch vermutet, dass die Armee auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat. Robert Stähli.
In ihrem Bericht, in welchem sie nach eigenen Angaben nur Vorfälle aufgenommen hat, die von mehreren Quellen gestützt werden, spricht Human Rights Watch eine sehr deutliche Sprache. Die Brutalität gegen Demonstranten gehe ganz besonders in der Protesthochburg Homs weiter, sagt David Meffen, der Leiter von Human Rights Watch in Großbritannien.
Since the Syrians said that they were going to adhere to the Arab League plan, 104 people have been killed in the governorate of Homs.
Seit der offiziellen Zustimmung der syrischen Regierung zum Plan der Arabischen Liga seien allein in den letzten 9 Tagen in Homs 104 Menschen getötet worden. Meffen schließt zwar nicht aus, dass sich unter diesen Toten auch einige Soldaten befinden könnten, wie das die syrische Regierung immer wieder betont. Doch die große Mehrheit der Opfer seien unbewaffnete Zivilisten, welche für die Einhaltung der Menschenrechte und Demokratie auf die Straße gegangen seien.
Our evidence suggests that there's very limited armed engagement in this. The overwhelming majority of the people being killed are innocent civilians, they're unarmed civilians. There is some armed resistance, that's true, but the overwhelming majority of the people being killed are unarmed demonstrators, people who are demanding human rights and democracy.
Human Rights Watch spricht davon, dass die Sicherheitskräfte weiterhin ohne Vorwarnung auf Demonstranten schießen würden und dass es willkürliche Festnahmen und Folter gegeben habe, unter anderem mit glühenden Metallstäben und Elektroschocks. Damit stelle sich die Frage, ob hier nicht Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden seien, sagt Human Rights Watch. Laut der UNO haben die bürgerkriegsähnlichen Kämpfe bis jetzt rund 3.500 Tote gefordert. Nach Informationen von Menschenrechtsaktivisten, die über Jordanien abgesetzt worden sind, sind allein heute in Homs weitere 9 Demonstranten getötet worden. Soldaten würden Haus für Haus durchsuchen und Dutzende von Personen abführen, berichten andere Quellen. Weil trotz anderslautender Zusagen von Präsident Assad das Blutvergießen weitergeht und der von ihr ausgehandelte jüngste Friedensplan damit bereits wieder Makulatur ist, kommt die Arabische Liga morgen zu einer Sondersitzung zum Thema Syrien zusammen. Der Einfluss der Liga freilich ist begrenzt und der Wille der Mitgliedstaaten zu einschneidenden Sanktionen scheint weiterhin zu fehlen.
Robert Stähli. 5 Parteitage finden in den nächsten Tagen in Deutschland statt. Den Anfang machen an diesem Wochenende die beiden Regierungsparteien CDU und FDP. Sie müssen wie fast alle Parteien in Deutschland über die Bücher nach einem Jahr, in dem sich viel bewegte in der deutschen Politlandschaft. Die Grünen legten nach dem Atomunfall in Fukushima in Umfragen kräftig zu. Genauso kräftig verloren sie ein paar Monate später. Die FDP stürzte seit Anfang Jahr regelrecht ab. Sie büßte mehr als 2/3 ihrer Wählerstimmen ein. Dafür würde derzeit jeder 10. die völlig unpolitische Piratenpartei wählen. Was läuft da ab in der deutschen Demokratie? Kaspar Selk ist der Frage mit Steffi Lemke von den Grünen und mit Peter Altmaier von der CDU nachgegangen.
Steffi Lemke ist eine zierliche Mitvierzigerin, deutlich jünger als das übliche Berliner Politpersonal. Dabei ist sie die rangälteste Geschäftsführerin einer Bundespartei. Sie hat seit bald 10 Jahren Erfahrung im Parteimanagement. Aber als unser Gespräch auf die Piratenpartei kommt, mit ihrem Wahlsieg in Berlin aus dem Nichts heraus fast 10% Wählerstimmen, wird auch sie etwas unsicher.
Eine interessante Entwicklung, eine neue Entwicklung, die wir im Moment beobachten, über die ich mir noch keine letztendliche Bewertung anmaße.
Ob die Piraten eine neue Kraft oder nur eine Modeerscheinung seien, hänge davon ab, ob sie es schaffen, mehr als nur eine Computergruppe zu werden. Ob sie jetzt im Berliner Stadtparlament beispielsweise brauchbare Arbeit leisten?
Und ob sie ein politisches Programm entwickeln, das viel, viel breiter aufgestellt ist als ihr bisheriges.
Anders als Steffi Lemke in ihrem gemütlichen Altbau-Parteibüro sitzt Peter Altmaier als ranghoher Parlamentarier an bester Lage im modernen Bürogebäude des Bundestages, 5. Stock, alles schick, Blick auf die Spree und den Reichstag. Aber der Blick auf die Piraten und deren Potenzial ist auch aus seiner Perspektive ziemlich verunsichernd.
Ich glaube, das kann man nicht hundertprozentig vorhersagen. Trotzdem warne ich davor, die Piraten zu unterschätzen. Die Piraten sind Ausdruck einer gewissen Protestströmung.
Und vor allem sind die Piraten Ausdruck einer sich sehr schnell ändernden politischen Landschaft. Ein anderer sind die Grünen. Von 18 auf 30 und dann wieder 15% Wähleranteil und all das innerhalb eines Jahres. Alle reden da vom Fukushima-Effekt, der die Grünen angehoben und dann wieder habe fallen lassen. Steffi Lemke wehrt sich. Die Grünen hätten sich schon länger als dritte große Kraft in Deutschland etabliert. Das sei der zentrale Punkt. Die gegenwärtigen Wellenbewegungen änderten daran nichts, auch wenn Fukushima da natürlich eine Rolle gespielt habe.
Je nachdem, wie grüne Themen in den Medien präsent sind, gehen unsere Umfragen dann in der Tat auch mal wieder nach unten.
Der Schock von Fukushima habe das Grundanliegen der Grünen eine Weile lang extrem stark akzentuiert. Und der Medienwirbel um die Eurokrise und anderes hätten es dann umgekehrt völlig aus der Wahrnehmung der Menschen verschwinden lassen. Das wirke sich natürlich auf Umfragen aus. Dass die Grünen so massiv verloren haben in so kurzer Zeit, hat für den CDU-Strategen Peter Altmaier einen anderen Grund, die CDU.
Der Umstand, dass die CDU ihre Position zur Kernenergie verändert hat, hat am Ende dazu geführt, dass ein gesellschaftliches Konfliktthema weniger geworden ist. Das hat der CDU einige Probleme gemacht, aber ausweislich der Umfragen sind die größten Probleme für die Grünen entstanden, die sämtliche Zugewinne, die sie nach Fukushima hatten, wieder eingebüßt haben.
Merkels Wende von ihrer eigenen Atomwende möge hässlich gewesen sein, aber sie sei wirksam gewesen und habe enttäuschte Abtrünnige wieder von den Grünen zur CDU zurückgeholt, lautet die These von Peter Altmaier. Nur so sei zu erklären, dass die Grünen so stark abnehmen und die CDU gleichzeitig als einzige Partei stabil geblieben sei bei konstant über 30%. Steffi Lemke schüttelt ihr blondes Haupt und wird direkt, wenn es um die Gründe für die Stabilität bei der CDU geht. Das habe nichts mit den Grünen zu tun, sondern mit ihrem schwachen Koalitionspartner FDP.
Es liegt vor allem daran, dass die FDP in der Regierungsverantwortung ein so fürchterliches Bild abgegeben hat. Da sind viele Wählerinnen und Wähler weggegangen von der FDP und hin zur CDU. Und das hat sie trotz des schlechten Regierens im Moment stabilisiert.
Was uns bei diesem Thema Volatilität zur FDP bringt, die trotz intensiver Bemühungen nicht mehr aus dem 3%-Keller herauskommt. Nach 14% noch bei der letzten Bundestagswahl. Ab morgen wird am Parteitag in Frankfurt wieder verzweifelt darüber diskutiert werden, wie man wieder in den Lift nach oben kommt, wie beispielsweise die SPD, die in diesem Jahr 8% zugelegt hat. All diesen Entwicklungen ist eines gemeinsam. Große Schwankungen in kurzer Zeit. Das kennzeichnet heute die Lage, ganz anders als in den ersten 50 Jahren der Bundesrepublik. Woher kommen jetzt diese heftigen Ausschläge? Für Peter Altmaier, CDU, liegt das zum einen an einer allgemeinen Beschleunigung in den Medien, in der Politik. Daran,
dass diese Beschleunigung auch dazu führt, dass Parteisysteme volatiler werden. Im Übrigen ist es so, dass traditionelle Bindungen etwa zu Kirchen, Gewerkschaften schwächer geworden sind. Es sind keine neuen Bindungen hinzugekommen. Die Medienlandschaft hat sich diversifiziert. Das alles spiegelt sich darin wider, dass Menschen eben auch häufiger im Leben ihre Wahlentscheidung ändern.
In diesem Punkt stimmt Steffi Lemke, die Generalsekretärin der Grünen, für einmal zu.
Man wechselt den Wohnort, den Beruf öfter. Insgesamt ist das Leben mehr Veränderungen unterworfen als früher. Und diese Prozesse erfassen ganz einfach auch die Politik.
Damit stellt sich die nächste Frage, ist das ein Problem? Wenn die Leute viel häufiger und viel schneller ihre politischen Präferenzen wechseln und die Parteien damit auf Achterbahnfahrten schicken, ist das gut oder ist das schlecht?
Es kann zu Instabilität von Regierungen führen, es kann zu Instabilität im gesellschaftlichen Leben, in Wirtschaft führen, wenn Politik immer unberechenbarer wird.
Das sei aber im Moment noch nicht so weit, meint sie, meint auch Peter Altmaier. Dass die Wähleranteile so stark und so schnell variieren, liegt wohl auch daran, dass die Parteien sich alle in die Mitte bewegen, sich stetig annähern. Der Sprung von der einen zur anderen wird immer weniger weit. Mitte macht doch nichts, meint der CDU-Stratege.
Es ist wahr, dass wir eine Konvergenz zur Mitte haben. Trotzdem glaube ich, dass Unterscheidbarkeit etwa zwischen den Grünen und der CDU durchaus vorhanden ist.
Man kann sie immerhin noch unterscheiden, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der CDU im Bundestag mitten in seinem Kampf um einzelne Sachgeschäfte. Der Wähler am Currywurststand etwas weiter draußen in der Stadt sah das am Tag vor der Wahl in Berlin halt etwas anders. Ihm waren die alle etwas zu gleich.
Ja, ich denke, dass ich diesmal die Piratenpartei wähle, weil ich das ganz richtig finde, dass irgendeine Partei mit jungen Leuten, mit jungen Ideen da auch reinkommt und das da mal ein bisschen aufmischt. Also eigentlich finde ich das einen guten Ansatz.
Dieser Mann ist Beamter. Er hat bisher CDU gewählt.
Das war Kaspar Selger aus Berlin und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Roman Fehlinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.